Ich denke, es ist sehr komisch, was in diesem Krieg passiert. Es ist eine Art der Anästhesie. Also die Teile der Welt, sogar der ukrainischen Welt, die direkte Gewalt nicht spüren, befinden sich in einer Art Anästhesie und spüren diesen Schmerz sehr oft nicht.
Hallo, mein Name ist Tobias Haberkorn. Sie hören Berlin Review. Im Winter ist unser 5. Reader erschienen. Darin ein Essay der ukrainischen Autorin und Fotografin Jewgenia Belorussets über ihre Heimatstadt Kiew im 3. und bald 4. Kriegsjahr. Jewgenia lebt zwischen Berlin und Kiew. Sie hat 6 Bücher veröffentlicht, darunter Glückliche Fälle, das 2019 erschien und vom Leben im besetzten Donbass erzählt. Und auch Anfang des Krieges, das wenige Monate nach dem russischen Großangriff vom Februar 2022 herauskam. Seit unserem Launch mit Berlin Review im Februar 2024 schreibt Jewgenia Essays und Reportagen aus der Ukraine für uns. Im deutschen und internationalen Diskurs über die Ukraine und den russischen Angriffskrieg nimmt Jewgenia eine besondere Rolle ein. Sie verteidigt ihr Heimatland und schreibt voller Empathie über die massiven menschlichen und materiellen Verluste, denen die Ukrainerinnen und Ukrainer seit dem russischen Angriff ausgesetzt sind. Andererseits verschließt sie aber auch nicht die Augen vor negativen Dynamiken, die der Krieg innerhalb der ukrainischen Gesellschaft selbst auslöst. Ihre Texte in Berlin Review handeln von der ungleichen Betroffenheit verschiedener ukrainischer Regionen, vom russischen Drohnen- und Raketenkrieg, von der oft brutalen Zwangsmobilisierung kriegsfähiger Männer, von militaristischen Ritualen und einer vielleicht unvermeidlichen, aber doch kritisierbaren Härte, die das öffentliche Leben in einer Gesellschaft angenommen hat, die sich seit nunmehr 4 Jahren im pausenlosen Abwehrkampf befindet. Ein Kampf, bei dem sie von einer westlichen Staatengemeinschaft unterstützt wird, die ihr gerade genug Hilfe gibt, um dem russischen Angriff zu widerstehen, die aber selbst davor zurückschreckt, eigene Soldaten ins Kriegsgeschehen einzuführen. Beim Launch unseres Reader 5 im vergangenen Dezember sprach ich mit Jewgenia über die Möglichkeit von Frieden, auch wenn der ferner scheint als je. Die Situation in der Ukraine hat sich seitdem kaum verändert. Manche von Jewgenias Meinungen sind heute so kontrovers wie damals und deshalb wollen wir das Gespräch heute mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Ja, Jewgenia, du schriebst 2022, dass du dir nicht vorstellen kannst, wie ein Krieg beginnt. Das war eine Passage aus Anfang des Krieges. Und dann hast du für uns mit Berlin Review einen Text geschrieben über den damaligen Stand des Krieges, den wir in unserer allerersten Ausgabe publiziert haben. Und damals schriebst du davon, dass, ich zitiere, dieses Fragment eines Kriegstagebuches dir von vornherein sinnlos erschien, weil es zu einem Zeitpunkt geschaffen wird, an dem ein Ende des Krieges nicht sichtbar ist. Jetzt, also nochmal 2 Jahre später, es sind jetzt fast 4 Jahre vergangen, also daher meine erste Frage an dich, wie glaubst du, wird dieser Krieg enden?
Ich möchte euch nicht enttäuschen, aber leider, es ist etwas früh, über Frieden zu reden, weil obwohl man wieder über bestimmte Friedenspläne spricht, es ist noch keine Entscheidung getroffen, dass der Frieden wirklich kommen kann. Alles, was Krieg bedeutet, dauert an. Einige Haushalte, sogar in Kiew, in dieser Zeit sind ohne Heizung. Die Städte werden beschissen und in der ganzen Ukraine ständig sterben Zivilisten während dieser Beschüsse. Und nicht nur da, sondern die Frontlinie ist ein Ort, wo ständig Menschen das Leben verlieren. Wie man aus einem solchen Zustand rauskommt, es ist wirklich eine Frage für Philosophie und Soziologie und Geschichte, weil der Krieg beginnt, wie ich gesehen habe, sehr schnell. die Veränderung der Gesellschaft passiert fast augenblicklich. Also Friedensleben wird praktisch ausgeschaltet, wie Licht wird ausgeschaltet. Also wenn der Krieg kommt, hört der Staat auf zu funktionieren, plötzlich alles wird geschlossen und dann während des Krieges als eine Art der, ich würde sagen, das Wort perverse Normalität des Krieges sich etabliert, dann funktioniert irgendwie der Staat, dann kommen die westlichen Kriegsreporter und Journalisten in die Stadt und sagen, die Stadt ist voll Leben. Wir sind so glücklich, hier zu sein. Nur in der Ukraine fühlen wir uns wirklich am Leben, weil sie wahrscheinlich mitkriegen diesen Adrenalin oder diese Verzweiflung oder diesen unglaublichen Lebensgefühl während des Krieges. Aber es ist nicht das normale Leben. Und wie aus einem Zustand wie dieser rauskommt, es ist eine große Frage, weil keine Gesellschaft ist bereit, so schnell aus diesem Zustand rauszukommen. Auch die Gesellschaft, die eigentlich für Frieden sich einsetzt oder über Frieden träumt oder nach Frieden sich sehnt.
Ja, die europäischen, deutschen, westlichen Reaktionen auf den Vorstoß jetzt von Donald Trump oder der amerikanischen Administration mit diesem 28-Punkte-Plan. Die waren ja sehr brüskiert, wurden sehr deutlich zurückgewiesen von den verschiedenen europäischen Regierungen. Wie reagieren die Menschen in der Ukraine darauf? Also ist diese Zurückweisung genauso deutlich?
Es gibt zwei Probleme in deiner Frage. Mhm. Also erstes Problem ist die Idee des erzwungenen Friedens. Mhm. Es ist absolut, also ich finde, das ist die Idee von dieser heutigen Zeit und von diesem Ukraine-Krieg. Der Frieden wird interpretiert als etwas, was der Ukraine mit Gewalt sozusagen Westplaining, westliche Leute kommen und mit Gewalt die Ukraine für Frieden, für schlechten Frieden zwingen und Ukraine leidet darunter. Menschen stehen und weinen, sozusagen Frauen weinen, Kinder weinen und ganze Gesellschaft kann diese schrecklichen Vorschläge nicht ertragen, protestiert und wahrscheinlich dann glücklicherweise wird der Krieg irgendwie, wie soll das, ich meine, welche Bedeutungen stehen hinter dieser Idee erzwungenes Frieden, dass Krieg nicht erzwungen ist und Frieden ist dann erzwungen und dann, wenn man keinen Frieden erzwingt, dann irgendwie Krieg wird fortgesetzt und das ist der Wille der Gesellschaft. Zweites Problem ist, man interpretiert, also man spielt mit dem Wort Kapitulation, es ist für mich sogar schwer, es auszusprechen, und man denkt überhaupt nicht, was hinter diesem Wort steckt, konkret. Fast alle Kompromisse werden als Kapitulation gesehen. Mhm. Dann plötzlich nimmt man eine Pose, politische Pose und sagt, eine Kapitulation werden wir nie zulassen. Kapitulation der Ukraine kommt nicht in Frage. Wir werden die Ukraine unterstützen, damit die Ukraine nicht kapituliert. Und auf diese Weise praktisch macht man, also das politische Kapital bildet sich um diese Sätze herum und man analysiert gar nicht mehr, was ist eigentlich in heutigen Umständen Kapitulation, was kann es sein und auf welche Weise gewinnt Putin durch Frieden in der Ukraine. Diese Frage wird auch nicht konkret besprochen. Ich finde, dass meine persönliche Meinung, und das ist nicht nur meine Meinung, sondern ich bespreche das mit vielen meiner ukrainischen Kolleginnen und Freunden, dass viele, viele Momente von diesem schlechten Friedensplan. Okay, das ist überhaupt kein Traumplan und das ist nicht eine gute Lösung. Aber wir sind in einer sehr schrecklichen Situation, wo ja. täglich Menschen sterben. Und ich finde, dass sehr viele Aspekte von diesem Plan sind realistisch und bedeuten gar nicht Kapitulation der Ukraine und bedeuten gar nicht, dass Russland in irgendwelcher Weise siegt in diesem Krieg. Weil man muss schon an die Zwecke des Krieges seitens Russland denken, um über Kapitulation, also Ausmaß der Kapitulation überhaupt einzuschätzen. Mhm. Und man vergisst, dass Russland eigentlich den Zweck gesetzt hat, über Ukraine eine Kontrolle zu haben.
Ja.
Ja, und dass dieser Friedensplan eigentlich genau das verneint.
Vielleicht ist es hilfreich, nochmal ein paar Fakten zur derzeitigen militärischen Lage in Erinnerung zu rufen, weil ich den Eindruck habe, dass darüber nicht genug Wissen in der Diskussion ist, wenn ich viele deutsche Diskussionen über den Krieg verfolge. Also ich habe heute eine Zusammenfassung in der Süddeutschen Zeitung über die Lage an der Front, über insbesondere die Schwierigkeiten. Ich meine, darüber hast du im Juni 2023 einen Artikel für uns geschrieben, über die Mobilisierung und über die Schwierigkeiten der ukrainischen Streitkräfte, ihr Personal aufzufüllen. Da gibt es ganz dramatische Schwierigkeiten und die Kommandanten, die heute in der Süddeutschen Zeitung zitiert werden, sprechen davon, dass viele Stellungen inzwischen, die auf dem Papier und in den militärischen Plänen noch existieren, im Grunde leer sind, weil es nicht genug ukrainische Soldaten gibt. Und es gibt auch einen ganz großen, eine große Bewegung, eine große Flucht im Grunde genommen von jungen Männern, die sich dem Zwangsmilitärdienst entziehen wollen. Ich habe davon gelesen, dass die es inzwischen zwar gelingt, monatlich 30.000 neue Soldaten zu mobilisieren, aber die Hälfte davon sind ehemalige Deserteure und auch nur die Hälfte davon sind wirklich fronttauglich, um an der Front zu kämpfen. Während es den russischen Streitkräften offenbar gelingt, deutlich mehr Männer zu mobilisieren, auf Weisen, die sicherlich auch fürchterlich sind. Aber trotzdem ist das Missverhältnis eben sehr, sehr groß. Und die Gefahr besteht, dass die ukrainische Verteidigung ohnehin zusammenbrechen würde in den nächsten Wochen und Monaten.
Wir wissen überhaupt nicht genau, auch ich nicht, wie viel Territorien wir monatlich verlieren. Es ist klar, dass russische Armee sich in die Richtung der Ukraine sozusagen in die Tiefe des Landes bewegt. Mit jedem Tag gibt es kleine so Fortschritte der russischen Armee. Ich bin nicht sicher, dass Russland es viel besser mit Soldaten hat. Ich denke, die Misserfolge und der winzige Ausmaß sozusagen angesichts der Proportionen der Bevölkerung ist damit verbunden, dass eigentlich sie auch riesige Probleme mit Menschen für die Armee haben. Und darüber spricht man die ganze Zeit, weil in Russland gibt es Vertragsarmee, Kontraktarmee und sie versuchen, die Menschen einzukaufen und die Preise steigen. Letztes Jahr, also dramatisch, man versucht mehr und mehr zu bieten den zukünftigen Soldaten, die aus ärmsten Teilen von Russland kommen. Außerdem, was auch sehr wenig besprochen wird, ist eine genozidale Ermordung von kleinen Völkern in Russland, wie zum Beispiel Menschen aus Buryatien, die fast 50%, also darüber redet man wenig, aber ich habe darüber etwas gelesen, die fast 50% der für die demografische Fortentwicklung, also der Männer in den kleinen Dörfern verloren haben. Also und nicht nur dieses Volk. Also ich möchte einfach nicht spekulieren, weil hier kenne ich mich zu schlecht aus. Also was in der Ukraine passiert, ich denke schon von Anfang an dieses Krieges seit 2022 läuft die Zwangsmobilisierung und sie nimmt mehr und mehr unmenschliche Formen an. Männer werden gefoltert in illegalen Mobilisierungszentren, Gefängnissen. Männer sterben, um das Land zu verlassen und in Fluss Tisa, die an der Grenze zu Rumänien, also es ist so ein wichtiges, fast archetypisches Fluss geworden für die Ukraine, weil so viele Männer in diesem Fluss sterben, wenn sie versuchen, durch dieses Fluss das Land illegal zu verlassen. Es gibt viele dramatische Geschichten, die damit verbunden sind. Und in meinem Text habe ich versucht, einige zu beschreiben.
Ja.
Videos werden verteilt und das Land. Was ist komisch? Was ist seltsam? Also was mich beunruhigt, es ist irgendwie Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit dieser Prozesse. Einerseits alle sehen, was passiert. Andererseits niemand sieht, was passiert und niemand will das sichtbar machen oder besprechen. Und ich finde, auf diese Weise wird wirklich etwas sehr Gefährliches normalisiert.
Oh. Ja. Du machst, also du sprichst in deinen Texten, im Grunde in all deinen Texten, aber insbesondere jetzt in dem letzten, den du für uns
Entschuldige, ich muss noch einen Gedanken äußern.
Okay.
Darf ich?
Natürlich.
Ja, wenn man über den Friedensplan spricht, sagt man immer, Trump übt einen Druck auf Zelensky auf. Oder auf ukrainische Regierung. Oder Europa will nicht diesen Druck ausüben und Ukraine zu Frieden zwingen. Aber man spricht nicht, welchen Druck übt russische Gewalt auf die Ukraine auf, weil die Infrastruktur wird zerstört. Und welchen Druck üben innere Konflikte, über die man gar nicht spricht in den Medien. Man erwähnt nur Korruption. Also menschenrechtliche Konflikte auf die Regierung auf, weil diese gewaltsame Mobilisierung auf ukrainische Regierung, weil diese gewaltsame Mobilisierung ist es nicht einfach etwas, was man zwei Worte, sondern Menschen kämpfen mit diesen Mobilisierungsprozessen. Also Autos werden gestoppt, Frauen attackieren Gruppen, also kleine Einsatzgruppen, die Männer verhaften. Und manchmal finden riesige Proteste statt, die keine mediale sozusagen Repräsentation dann haben. Aber das passiert und ich sehe das. Also ich meine nicht nur ich, sondern es wird verbreitet. Also es gibt tausende Informationsspuren, würde ich sagen, von diesen Ereignissen und für alle Menschen in der Ukraine sind eigentlich bekannt. Das ist wichtig. Ja, das wollte ich sagen. Also es gibt aber auch russische Aggression ist ein echter Drucksfaktor. Und das alles schließt man aus und sagt, es kommt ein sehr schrecklicher, böser Trump. Und irgendwelche Friedenspläne plötzlich, warum Ukraine will weiterkämpfen. Und man zeigt überhaupt nicht, wie kompliziert dieses Weiterkämpfen an sich ist.
Hat deiner Ansicht nach die ukrainische Gesellschaft überhaupt eine Möglichkeit, eine gemeinschaftlich ausgehandelte innere Position zu dieser Frage zu finden? Also deine Texte...
Wie? Ich glaube nicht. Wie kann eine Gesellschaft, die unter Aggression leidet, wo praktisch alle Medien zu einem einzigen Sender geworden sind, so staatlicher, vereinter News-Sender, und klar, bei uns läuft auch Gegenpropaganda, Russland praktiziert auch einen sehr schrecklichen Informationskrieg und benutzt alle Probleme der ukrainischen Gesellschaft gegen ukrainische Gesellschaft. In diesen Bedingungen, sie sind wirklich besonders schwer. Es ist nicht möglich, demokratische Foren zu bilden. Es gibt keine Plattformen, um etwas langsam zu entscheiden. Es ist ein Krieg, es ist Terrorakt. Also wenn wir jetzt in diesem Zimmer beschossen würden, wir würden uns sogar jetzt, wir alle, uns nicht versammeln können, um etwas auf eine gute Weise durch Diskussionen zu entscheiden. Wir würden vielleicht uns verstecken oder in einer, ich weiß nicht, Frustration einfach irgendwie komisch handeln.
Auf deinen Reisen nach Kiew triffst du immer wieder Protagonisten, die du dann beschreibst in deinen Texten. Ältere Männer in ihren 50ern oder auf die 60 zugehen, die verwundet wurden, deshalb in Rekonvaleszenz gekommen sind, vom Fronteinsatz zurückgekommen sind, aber ganz entschieden darauf hinarbeiten, wieder an die Front gehen zu können, also wieder zurück in den Militärdienst gehen zu können. Das gibt es wohl einerseits auch, aber dann beschreibst du eben auch andere Freunde von dir oder andere Fälle von jüngeren oder nicht mehr ganz so jungen Männern, die unbedingt natürlich den Militärdienst verweigern wollen. Das heißt, ich finde in deinen Texten immer eine sehr heterogene Wirklichkeit vor. Und es ist enorm schwierig, ein Gesamtbild daraus zu konstruieren?
Ich denke, also es ist nicht mein Anspruch, durch ein Gesamtbild etwas zu beeinflussen. Ich möchte einfach unterschiedliche Aspekte erwähnen. Und warum ich über diese Aspekte jetzt sprach, weil ich finde, sie sind unterrepräsentiert. Deswegen finde ich, das ist so wichtig, das doch zu erwähnen. Ja. Aber so viele Menschen sind auch freiwillig in der Armee.
Ja.
Und für sie ist sehr beleidigend, dass die gewaltsame Mobilisierung überhaupt passiert. Weil das irgendwie hinterfragt ihre Ehre. Deswegen gibt es auch Konflikte zwischen ukrainischen vielen Militärs und der Gruppen oder die diese Mobilisierungsprozesse sozusagen organisieren oder gestalten. Gibt es auch viele Menschen, die gewaltsam mobilisiert waren, sich mit der Armee aber identifizierten und dann ganz freiwillig wirklich echt dienten und auf sich das also es gibt sehr viele unterschiedliche Fälle und in jedem Fall gibt es eigene Wahrheit, eigene tiefe Wahrheit. Der Vater kämpft an der Armee und ist schon absolut freiwillig seit 22 und hat viel gemacht für die Armee, war verletzt, wurde geheilt und kämpfte weiter und sein Sohn war gewaltsam mobilisiert. Sohn ist mehr ein künstlerischer Typ. Und für Vater, es war unerträglich. Er meint, wofür kämpfe ich? Plötzlich fragt er, warum bin ich in der Armee? Für welches Land kämpfe ich, wenn mein Sohn, so ein Mensch wie er zum Beispiel, gewaltsam mobilisiert sein sollte? Wenn ein Mensch aus der Familie auf der Front ist, bedeutet das überhaupt nicht, dass dieser Mensch das für andere Mitglieder der Familie wünscht.
Ja. Und wie schätzt du die trotzdem, also wir können kein Gesamtbild erheben irgendwie, aber wie würdest du jetzt die Kriegsmüdigkeit, sage ich mal, der Ukrainer insgesamt einschätzen?
Das war auch immer komisch repräsentiert und ich denke, mein Text spricht genau darüber. Oh. Das ist das Thema dieses Textes. Oh. Ich finde, die Müdigkeit kam am ersten Tag des Krieges. Das ist meine. Ich selbst war müde am 24. Februar 2022. Ich spürte diese unglaubliche, starke Kriegsmüdigkeit. Kein Enthusiasmus wirklich war da zu spüren.
Vielleicht lesen wir oder möchtest du aus deinem Text.
Möchtest du?
Nein, bitte lies du
okay,
vor.
Es wird aber. Ich versuche.
Die erste Seite.
Die erste Seite.
Aus deinem Text vom Aushalt des Krieges.
Meine Stadt verändert sich im Laufe des Krieges, als ob Kiew eine beschleunigte historische Transformation durchlebte. Jede Rückkehr lässt mich aufs Neue staunen. In den letzten Monaten überrascht sie vor allem mit dem Gefühl neuer Leere, neuer Abwesenheiten. Weitere Freunde und Bekannte wurden mobilisiert. Einige sind ausgereist oder planen ihre Abreise. Es gibt auch diejenigen, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren und die Grenze illegal überquerten, um nicht an Krieg teilnehmen zu müssen. Auf der Straße werde ich jenen nicht mehr begegnen, die in den Monaten meiner Abwesenheit gestorben sind. Unter ihnen sind einige meiner Freunde. Das Gefühl der fortdauernden Entziehung, der schleichenden Zerstörung, es erscheint surreal. Es schmerzt allein schon deshalb, weil die Zerstörung nicht aufhört. Und weil die Aussicht auf weitere Zerstörungen auf eine Weise diskutiert wird, als handele es sich um konstruktive Maßnahmen, die irgendwas retten könnten. Bereits in den ersten Kriegsmonaten, als ich herausstellte, dass der ersehnte Frieden nicht kommen würde, entstand eine ihm entgegengesetzte Idee, das Konzept des Aushaltens, der Unzerbrechlichkeit. Damit verbunden ist die widersprüchliche Vorstellung, dass der Krieg eine freie Entscheidung und zugleich unvermeidliche Notwendigkeit sei. Ich erinnere mich, wie ich im Mai 22 nach einem Monat Abwesenheit nach Kiew zurückkehrte. Das Radio im Auto lief sehr laut. Eine fast ohrenbetäubende Frauenstimme schrie: Guten Morgen, heldenhaftes Volk eines heldenhaften Landes. Wir wissen, wer wir sind. Wir lassen uns nicht brechen. Es folgten Nachrichten, denen ich schon damals nicht uneingeschränkt vertrauen konnte. Die Stimme der Moderatorin, die ihre Angst so durch Wut äußerte, als würde sie eigentlich um Hilfe flehen, hallt noch immer in meinem Kopf nach. Ihre Intonation schien mir widerlegte ihre Aussage. Die ganze Stimmlage schrie mich an. Sehen Sie denn nicht, dass man uns zwingt, Helden zu sein?
Ja, vielen Dank. Ja, sehen Sie denn nicht, dass man uns zwingt, Helden zu sein? Das erinnert an die oft gemachte Aussage, dass die Ukraine heldenhaft für die anderen westlichen Länder, für die anderen europäischen Länder kämpft. Einer der Axiome der Kriegsdiskussion besteht immer darin zu sagen, solange sich die Ukraine gegen Putin verteidigt und Putin zurückhält, kann er niemand anderen angreifen. Ja. Man kann das zusammenfassen, sozusagen auf den auch oft gehörten Ausdruck, dass die Europäer bis zum letzten Ukrainer gegen Putin kämpfen möchten, aber nicht mit ihren eigenen Soldaten. Also der Zwang sozusagen Held zu sein an den kollektiven Ukrainer kommt ja auch sehr stark aus den anderen westlichen Ländern. Was möchtest du den westlichen Regierungen vor diesem Hintergrund sagen oder wie ist deine Haltung dazu?
Also ich hoffe, viele werden westliche Regierungen nach dieser Diskussion besuchen, viele Teilnehmer und werden etwas sagen können. Ja, ich weiß nicht. Ich denke eigentlich, es ist eine der diskursiven sozusagen Ideen dieses Krieges, dass es auch von der Seite ukrainischer Regierung kam, weil Ukraine am Anfang, als entschieden wurde zu kämpfen, brauchte die Unterstützung und hat dieses Konzept auch ausgearbeitet, unter anderem, dass man für andere kämpft und deswegen von anderen die finanzielle und militärische Unterstützung hat. Braucht und haben soll und darauf einen Anspruch und Recht hat, weil wir sterben für die andere. Dann sind wir nicht schuldig den anderen, sondern wir brauchen diese Waffen und Unterstützung. Irgendwie hat europäische Welt sozusagen diese Idee übernommen und das wurde auch zu so einer allgemeinen Wahrheit dieses Krieges. Ja, ich finde, fast alle allgemeinen Wahrheiten eines Krieges müssen tausendmal hinterfragt werden. Es geht um jeden Krieg dieser Welt vielleicht. Jetzt sage ich etwas sehr Allgemeines, weil alles, was einen Krieg rechtfertigt, muss man wirklich durch rationale Methoden prüfen, weil Krieg ist ein echtes Verbrechen. Und ich denke, es ist sehr komisch, was in diesem Krieg passiert. Es ist eine Art der Anästhesie. Also die Teile der Welt, sogar der ukrainischen Welt, die direkte Gewalt nicht spüren, befinden sich in einer Art Anästhesie und spüren diesen Schmerz. Sehr oft nicht. Also Europa spürt nicht diesen unheimlichen Schmerz. Ich finde, sie spürt, aber es gibt so eine Art der Anästhesie, die lässt diesen Schmerz einfach in tiefer der Gesellschaft nicht rein. Man spürt nicht, wie viel es kostet. Ja. Und auch in der Ukraine, es findet statt. Und darüber habe ich mir Kopf zerbrochen schon seit 2014. Als der Krieg in Donbass stattfand, Also man wusste, es ist Krieg, man hat auch gegen Russland sich stark gelaunt und es war klar, es ist eine militärische Aggression Russlands, man wurde böse, aber man spürte diesen Schmerz nicht. Und ich finde, das ist das Problem von vielen solchen Verallgemeinerungen dieses Krieges. Sie zeugen über diese Anästhesie viel mehr als über irgendwelche rationale Strategie. Es ist eine Art der Anästhesie. Wir sehen nicht, dass heute nicht morgen ein anderer Krieg, sondern heutiger Krieg, in heutigen Krieg wird eine Stadt zerstört. Und in dieser Stadt leben nicht nur die Menschen, es leben Hunde, Katzen, Kühe, wahrscheinlich neben der Stadt. Es gibt viele Läden, es gibt eine Wirtschaft und dadurch gibt es auch Welten von Menschen, weil Menschen reden miteinander, Menschen sind gewöhnt, ich weiß nicht, auf bestimmten Straßen Tee zu kaufen, und entstehen Kommunikationen, Freundschaften, Verwandtschaften, Zukunftspläne auch dieser Stadt. Und sie wird jetzt zerstört in diesem Krieg. Nicht morgen in irgendwelchen Krieg, der wahrscheinlich wird dadurch verhindern, dass wir schlechten Friedensplan nicht akzeptieren, sondern genau jetzt. Und das bemerkt man nicht.
Wenn ich dir zuhöre, dann es ist schwierig sozusagen genau festzumachen, wie ich deine Position beschreiben soll. Also deine Position, ich würde nicht sagen, dass deine Position pazifistisch unbedingt ist. Also ich glaube nicht, dass du um jeden Preis die militärische Verteidigung ablehnst. Aber deine Position widerspricht trotzdem immer der Orthodoxie, wie über diesen Krieg geredet wird. Also du suchst immer eine andere Position und suchst dir auch andere Aspekte der Realität aus, über die sonst so wenig geredet wird. Und also mich würde interessieren, wie du deine eigene Position beschreiben würdest. Eine Frage. Und die zweite ist, deine Position ist auch sehr originell. Und ich würde gerne wissen, wie schwierig es auch in den letzten Jahren für dich gewesen ist, vielleicht auch gegenüber anderen Ukrainerinnen und Ukrainern in der Diaspora, deine Position zu vertreten.
Danke für diese tolle Frage. Ich denke, seltsamerweise meine Position ist banal. Es ist komisch, aber sehr wahrscheinlich sehr bald, und das passiert, plötzlich wird diese Position sehr banal. Und das, was ich jetzt sage, wird für alle ganz klare Sache, die nicht mehr man besprechen will, weil sie so klar ist. Das denke ich. Und meine Position, ich versuche zu zeugen und einfach zu besprechen etwas, was meinen Blick fängt, auch mich nicht gegen bestimmte Gruppen oder Menschen zu positionieren, die direkt in der Situation involviert sind, weil ich eigentlich ein Mitgefühl habe, auch mit den Menschen auf der Front oder sogar mit rechten Gruppen. Also ich verstehe, wie schwer es ist, alles für sie. Ich habe eine kleine Hoffnung, dass das, was ich zeige, doch dem Friedensprozess eher dient als militärischen Prozess. Das ist wirklich so. Ich will, dass das so, ich hoffe, ich möchte, dass das so sein würde.
Und wie schwierig ist es, diese Position zu vertreten?
Nicht schwer.
Okay. Naja, aber gute Antwort. Aber du sprichst trotzdem auch in deinen Texten immer wieder über deine Unsicherheit. Und über vielleicht jetzt also sozusagen eine moralische Schwierigkeit für dich selber, dir gegenüber, diese Position zu vertreten. Oder?
Ja, es war schwer, ehrlich gesagt, zu beginnen, das aufzuschreiben, irgendwie. Dieser Krieg bildet enorme Ausmaßen von Schuld und Scham, wie eine Kanone, die wirklich wild um sich herum alles Mögliche attackiert. Und ich war sehr stark betroffen, sehr oft.
Von Schuld und Scham?
Ja.
Weil du dich für deine eigene Position oder für deine Argumente oder deine Texte auch geschämt hast?
Nein, weil vielleicht für Gedanken, zum Beispiel vor unserer Diskussion, ich habe viele kleine Reportagen mir angeschaut von den sehr geehrten Nachrichtenagenturen. Und dort gibt es immer wieder diese Frage, was die Ukrainer denken über etwas. Und dann sagt ihr sehr klar, die Ukrainer denken das und das. Wir sind sehr besorgt und wir denken das und das. Und das ist dieser kleine Weg, was sie denken. Mhm. Der ist sozusagen, also man kann sehen, alles ist mit Schuld und Scham beschossen, aber es gibt sozusagen einen kleinen Fluchtweg, Rettungsweg, mhm, der irgendwie geschützt ist von diesem starken Feuer, und diese Sätze spricht man aus. Aber das ist wirklich immer sehr kleine. Und deswegen alle sagen das Gleiche. Ich schaue eine Reportage nach den anderen, eine News nach den anderen. Was denken die Ukrainer? Und sie alle sagen fast die gleichen Sätze. Und das ist der Ergebnis von diesem, ich weiß nicht, psychologischen Waffen, Chaos, das in diesem Krieg läuft. Und als ich verstand, dass ich diesen schmalen Weg überhaupt nicht betreten kann, oh, war ich ein wenig betroffen auch. Ja, ich muss sagen, das war für mich viel schwieriger als die Menschen, die andere Meinung als sie haben. Sie dürfen sie haben und ich kann sie nur unterstützen. Also es ist für mich nicht so ein Riesenproblem, dass andere mich kritisieren wahrscheinlich.
Ja. Du meintest vorhin, du möchtest gar nicht so viel lesen und hast gesagt, ich sollte eher vorlesen. Deshalb mache ich das jetzt einfach. Ich lese noch eine Passage vom hinteren, fast dem Ende deines Textes, wo du auch über deine, also der Abschnitt ist betitelt mit meine Angst, meine Unbeständigkeit. Also du sprichst von deinen eigenen Zweifeln, kann man sagen. Ende September befinden sich in einer Ausbildungseinheit in der Oblast Lviv zwei meiner Bekannten, die völlig unerwartet mitten aus ihrem Alltag heraus mobilisiert wurden. Beide verweigern den Dienst an der Waffe. Beide haben gesundheitliche Probleme. Ich hoffe, dass diese Erwähnung etwas für sie bewirken kann, dass ihnen oder anderen in vergleichbarer Lage eine Unterstützung zukommt. Einer von beiden, ein Naturwissenschaftler und ehemaliger Universitätsdozent aus der Region Lviv, ist in sehr schlechtem Zustand. Eine schwere Nierenerkrankung wird vermutet. Dennoch verweigert man ihm die Einweisung ins Militärkrankenhaus mit der Begründung, viele Mobilisierte würden aus den Krankenhäusern fliehen. Seit 2 Wochen kann ich diesen Bekannten nicht mehr telefonisch erreichen. Seinen Namen habe ich aus diesem Text entfernt. Der Künstler und Performer, dessen Namen ich aus Sicherheitsgründen auch nicht erwähnen kann, wurde trotz seines schlechten Gesundheitszustands auf dem Weg zur Arbeit in Kiew mobilisiert. Er benötigt medizinische Hilfe, wünscht sich aber dennoch, der ukrainischen Armee im Rahmen seiner beruflichen Fähigkeiten zu dienen. Vielleicht kann dieser Text eine Skizze über die, in Anführungszeichen, Unzerbrechlichkeit der Ukraine, die verschiedenen Menschen in unterschiedlichen Situationen zeigt, das Gesamtbild dieses Krieges teilweise ergänzen. Ich hoffe zudem, dass durch diese Publikation klarer wird, was wir mit jedem neuen Tag des Krieges verlieren. Kannst du oder möchtest du uns sagen, was aus den beiden genannten Personen inzwischen geworden ist?
Ja, eine Person ist geflohen und jetzt versteckt sich. Andere Person will nicht fliehen und es besteht immer noch Hoffnung, dass diese Person seine professionellen Kenntnisse in der Armee benutzen kann. Aber diese Person fühlt sich psychisch irgendwie auch schlimmer. Aber ich kann fast nichts sagen, weil ich habe so eine große Angst um diese Menschen, dass sogar wenn du das voll gelesen hast, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, habe ich nicht zu viel verraten, habe ich nicht zu viel verraten. Irgendwie man bekommt eine Paranoia, dass ein bestimmter Mensch wird doch irgendwie identifiziert und die Probleme, die dann kommen, sind sehr groß.
Die Probleme, die kommen, sind sehr groß, weil du darüber sprichst, dass sie sich dem Militärdienst entziehen wollen und so weiter.
Ja, weil sie den Militärdienst entziehen wollen, weil man bei uns wegen Kriegsverweigerung oder, also ich habe das rausgeschrieben sogar für heutige Diskussion, unerlaubte Abwesenheit sozusagen, in diesem Jahr 161.000 Kriminellverfahren gegen solche Menschen, aber überhaupt nicht alle, die fliehen, ja, kriegen ein Kriminellverfahren. Deswegen dieser Mensch, der sich versteckt, dieser kranke Mensch, wahrscheinlich hat er überhaupt keine Probleme mit dem Gesetz. Aber wenn er identifiziert wird als Zeuge, der mir etwas über diese ganze Vorgänge erzählte, dann gegen ihn gibt es ein kriminelles Verfahren und das wegen mir. Also ich hoffe, es wird nicht passieren.
Ja, ja. Um vielleicht nochmal zum Ende jetzt zum Titel und sozusagen Oberthema dieser Veranstaltung zurückzukommen. Also die Gewalt zurückweisen oder die Gewalt verweigern. Ja, welche Möglichkeiten gibt es noch außer Flucht und Desertion?
Du meinst auf der politischen oder persönlichen Ebene?
Auf jeder Ebene.
Ich denke, wenn man klarer über die Situation, über Vorgänge in Krieg involvierten Gesellschaften spricht, ja, dann werden die Mittel, die das eigentlich beenden können, viel klarer für die Gesellschaften, die involviert sind. Weil in Kriege sind nicht nur zwei Gesellschaften oder Länder involviert, die direkt aggressiv sind oder sich verteidigen, sondern viel mehr politische Akteure. Und je mehr man irgendwie komplizierte Bilder in die Öffentlichkeit bringt, desto mehr Wissen wird produziert und so wird auch friedliche Konzeption oder Frieden wird viel näher und viel klarer, warum wir es brauchen und so weiter. Und nicht so idealistisch einfach und rein das alles, wie es wird durch die politischen Debatten, die gerade laufen.
Okay. Gut, danke, Evgenia. Ich glaube, du trägst wunderbar deinen Teil dazu bei, um eben das Bild sozusagen unreiner zu machen und um diese Zwischentöne und Nuancen und verschiedenen Perspektiven darzustellen. Dafür nochmal meinen Dank.
Vielen Dank, Evgenia. Danke sehr. Danke.
Das war Evgenia Belorussets. Evgenias Essay vom Aushalten des Krieges findet ihr im Berlin Review Reader 5 und auf blnreview.de. Wenn ihr unsere Arbeit schätzt und weiter möglich machen wollt, dann macht ihr das am besten mit einem Abo. Das geht schon ab 5 Euro monatlich auf blnreview.de/abo. Unsere Audioproduzentin ist Caitlin Roberts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne einen Like oder eine positive Bewertung da, denn das hilft uns. Mein Name ist Tobias Haberkorn, Herausgeber von Berlin Review. Bis bald.